Mama, wie ist es eigentlich, Mutter eines Genies zu sein? Und die Mutter sagt, woher soll ich das wissen, fragt die Oma. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Du magst dir Sorgen. Du machst dir Sorgen um deine Kinder, und zwar ganz gewaltige Sorgen um deine Kinder. Du weißt nicht genau, was du machen sollst. Du bist so sehr aufs Problem fixiert, dass du vergisst, dass der Herr ja auch noch da ist und dass er einen langen Arm hat und einen langen Atem. Aber für dich gilt heute, was im Klagelieder Kapitel 2 steht. Ich lese nochmal vor, was da steht. Klagelieder Kapitel 2, Vers 19. Auf, schreie bei Nacht. Bei Beginn der Nachtwachen schütte wie Wasser dein Herz aus vor dem Angesicht des Herrn. Erhebe deine Hände zu ihm um der Seele deiner Kinder willen. Also das ist eine Aufforderung für deine Kinder zu beten. Speziell, wenn du dir Gedanken machst um sie, wenn es nicht so richtig weitergeht bei ihnen. Wenn du nachts aufwachst und dir Sorgen machst. Bevor du da also liegst und dich wälzen tust, steh auf, heb deine Hände hoch und bitte den Herrn, dass er eingreift. Denn es passiert in den besten Familien, dass es Probleme gibt. Im ganzen ersten Buch Mose gibt es keine einzige Familie, die nicht, was man heute dysfunktional ist, nennt. Das erste Gebot im 1. Mose 1, 28 ist, seid fruchtbar und mehrt euch. Und die erste Sünde hatte was mit Frucht zu tun, erinnert euch? Adam und Eva haben von der verbotenen Frucht gegessen. Die erste Leibesfrucht hat die zweite Leibesfrucht getötet. Kain hat Abel getötet. Probleme, riesige Probleme schon in der ersten Familie. Was sagt uns das? Dass wenn es in der ersten Familie schon Probleme gab und Herzenszerbruch und Stress und durchwachte Nächte, dann ist es nichts Neues, wenn es auch dir passiert. Sehen wir es mal so. Aber wisst ihr, was wir lesen im 1. Mose Kapitel 3, Vers 15? Dass Gott dieser gefallenen Frau, Eva nämlich, eine Hoffnung gibt. Er sagt zu ihr, der Same der Frau wird den Kopf der Schlange zertreten. Also der Same der Frau, die die verbotene Frucht gegessen hat, die sich jetzt gedacht hat, Mensch, Meier, mein Leben ist jetzt im Eimer, der macht Gott eine Verheißung und sagt, auch du hast eine Zukunft und deine Kinder haben auch eine Zukunft. Also auch wenn du es versemmelt hast, auch wenn du, sagen wir mal, ledig schwanger geworden bist und keinen Ehemann jetzt da hast und oder geschieden bist, ja, Kinder hast und auch keinen Ehemann, du und deine Kinder, ihr habt trotzdem eine Zukunft. Nur du musst mit dem Herrn gehen, du musst ihn irgendwie mit einbeziehen in dein Leben. Du darfst nicht denken, dass du jetzt alles allein machen musst, sondern du musst sagen, ja gut, es stimmt, ich habe es versemmelt. Aber es ist nicht das letzte Wort, es ist nicht das letzte Wort. Du hast immer noch eine Zukunft. Sag mal jemand Amen. Also, eine Frau, ihr Lieben, ist fruchtorientiert. Wenn das Baby schreit, schießt die Milch ein. Ein Mann verdreht die Augen und geht und liest woanders Zeitung. Die Mutter, die nimmt dieses Kind und sagt, komm zu mir. Ja, es ist ein besonderes Verhältnis zwischen den Müttern und den Kindern, das andere so nicht haben. Ne? Im Krieg, ihr Lieben, schreien gestandene Soldaten nach ihren Müttern. Ja? Ist alles schon passiert. Wer liebt dich bedingungslos, auch wenn du aussiehst wie Frankensteins Monster? Deine Mutter. Mit wem kannst du reden? Immer und über so ziemlich alles. Mit deiner Mutter, jemand lächelt da wissend. Auf was will ich raus? Unterschätze deinen Einfluss als Mutter nicht. Lass mich nochmal ganz kurz auf die Situation eingehen. Wenn deine Kinder sich wirklich nicht verstehen, das gibt es nämlich auch. Und das haben wir ja schon im ersten Mose Kapitel 4. Deine Kinder, die verstehen sich einfach nicht. Der eine, der hat eine Neigung zu Gott und der geht mit Gott, das ist wunderbar und ist auch gesegnet. Und der andere, der rebelliert und geht nicht mit Gott, kommt vielleicht zu Ostern oder zu Weihnachten, wenn überhaupt, mal in den Gottesdienst und schaut da nur, ja, wie ein Stier. Der eine wird gesegnet, der andere nicht. Der eine ist neidisch auf den anderen und so kabbeln sich die da und es geht hin und her und es geht hin und her und hin und her. Wir wissen es, bei Kain und Abel war es so, dass der eine den anderen getötet hat. Bei dir wird es wohl nicht so sein, dass deine Kinder einander gleich umlegen. Aber es kann auch sein, dass da wirklich die sich streiten und du nicht weißt, was du jetzt da machen sollst. Was machst du da? Bete für sie. Ich wünsche mir, Adam und Eva hätten für ihre Kinder mehr gebetet. Wahrscheinlich hätte Abel das überlebt. die Begegnung mit Kain seiner Zeit. Aber es ist nicht passiert. Und wisst ihr, es ist tatsächlich so. Du hast nur so und so viel Einfluss und dann haben die Kinder ihren eigenen Kopf und da kannst du machen, was du willst. Die machen trotzdem, was sie wollen. Das Einzige, was du kannst und was dir wirklich einen Einfluss vermittelt, ist zu beten für die Kinder. Und da brauchst du aber dann einen langen Atem. Du musst da lang und anhalten für die beten, denn du wirst zunächst mal vielleicht nichts sehen. Leute, ich habe 40 Jahre lang für meine Familie gebetet. 40 Jahre. Ja, ziemlich genau, fast auf den Tag genau. Dass sie endlich mal Begegnung mit Gott haben. Meine Eltern jetzt speziell. Und meine Mutter war interessiert und offen, aber mein Vater, ein beinharter Zyniker als Polizist, ja, der hat alles schon gesehen, der hat alles mitbekommen. Menschliche Abgründe, und von denen hat man manchmal erzählt, kannst du nicht nachvollziehen. Ja, also wirklich Hammerzeugs. Und natürlich war der dann entsprechend zynisch. Es hat sich echt da jahrzehntelang nichts getan. Bis ich ins Fernsehen gekommen bin und der mitgekriegt hat, dass er meine Sendungen anschauen kann. Und das hat er gemacht. Mein Vater, mein zynischer, beinharter Vater, hat meine TV-Sendungen angeschaut, meine Predigtsendungen. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, bei uns im Blick in die Bibel. Ja, das hat sich der angetan. Und zum Schluss, als wir dann zusammenkamen, kam er von selber drauf zu sprechen. Oh, es ist wunderbar. Aber 40 Jahre, 40, wenn du also für deine Kinder betest oder für deine Eltern betest, langer Atem, sag mal mit mir, langer Atem, bis es was wird. Und dann, ja, als er dann gestorben ist, bevor er gestorben ist, hat mein Vater noch ein Gebet hinterlassen. Absichtlich wahrscheinlich, extra für mich. Herr, Ausrufezeichen. Damit hat er Jesus gemeint, ja. Und hat dann ein Gebet formuliert und so und es ist, Amen. Der Herr hat das Gebet erhört und er hat die ganze Zeit schon Strippen gezogen. Die ganze Zeit, bis alles gepasst hat. Bis Raum und Zeit und Laune und innere Disposition so waren, dass sie empfänglich waren. Denn der Mensch ist nicht immer offen, sagen wir immer Amen. Du warst auch nicht immer offen, aber als du offen warst, hat der Herr dich kassiert. Radikal. Da hat er runtergelangt und hat dich rausgeholt aus der Umgebung, in der du warst und hat dich in sein Reich hinein gepflanzt und hat gesagt, so, jetzt hast du es. Wenn du die Situation hättest vorbeigehen lassen, weißt du, was weiß ich, was da passiert wäre. Aber du hast es nicht vorbeigehen lassen, du hast dich bekehrt. Deswegen bete für die, bleib dran und dann wird er schon. Dann wird er schon, dann wird er schon, dann wird er schon. Amen. Aber es ist passiert. Es ist das Tragische passiert, dass das eine Kind das andere umgebracht hat. Damals hat es keine Gefängnisse gegeben, so ist der Schuldige nur davon gelaufen. Aber was macht es mit dem Herzen einer Mutter, wenn es ein Kind nicht nur verliert, sondern auf die schlimmstmögliche Art und Weise verliert? Nämlich ein Kind bringt das andere um. Ich sage dir mal eins, Eva und Adam, die waren vernichtet. Eine Zeit lang, die waren vernichtet in ihrem Herzen. Also du bist nicht die einzige Person, nicht der einzige Vater, die einzige Mutter, die durch solche schwierigen Zeiten gegangen ist. Was ist denen passiert? Was ist denen widerfahren? Du kannst es nachlesen im 1. Mose Kapitel 4. Ich habe einen Vers aufgeschrieben. Und zwar Vers 25. Adam hat sich seiner Frau wieder zugewendet und sie wurde noch einmal schwanger. Und sie hat Seth geboren. Seth bedeutet auf Deutsch übersetzt Ersatz. Seth bedeutet Ersatz. Und sie sagt auch, Gott hat mir einen Ersatz für Abel gegeben. Jetzt halten wir mal fest, für dein verstorbenes Kind gibt es keinen Ersatz an sich, weil dieses Kind einzigartig war. Amen. Aber rein vom Funktionalen her bekommst du ein neues Kind, das dich tröstet, das dir Hoffnung gibt. Jetzt sage ich dir aber was. Du musst dieses Kind jetzt auch beachten. Denn viele, die trauern in ihrem Herzen so sehr dem verlorenen Kind hinterher, dass sie dem neuen Kind nur 50% oder 30% Aufmerksamkeit widmen. Das kannst du nicht machen. Hast du das gehört? Du musst dich dem neuen Kind dann hundertprozentig widmen, denn da hast du jetzt Prägungsmöglichkeiten. Da hast du jetzt Möglichkeit, dieses Kind positiv zu beeinflussen. Kümmere dich um die Leute, die der Herr in dein Leben bringt. Also, pass auf, machen wir so. Wenn du ein besonders schwieriges Kind hast, das du nicht erreichst und das du wohl auch nicht erreichen willst, lass es, bet für das weiter, lass es aber dann. Der Herr wird dir jemanden in dein Leben bringen, der dir ein Ersatz ist für dieses verlorene Kind. Ein Ersatz. Eine Person, die dich tröstet. Vielleicht kriegst du eine Schwiegertochter, einen Schwiegersohn, der dir wie ein eigenes Kind wird. Dann akzeptiere dieses Kind aber auch und widme dich diesem Kind. Amen. Denn sonst, weißt du, geht über deine Trauer der Trost verloren. Und das will der Herr ja ausdrücklich nicht. Eva war so schlau. Eva hat gesagt, Kain, mit dem kann ich jetzt nichts mehr anfangen. Gott hat mir einen Ersatz gegeben für Abel, nämlich Seth. Und Seth ist dann ein guter Mann geworden, ein Mann Gottes. Der Christus ist aus Seth hervorgegangen zum Schluss. Aber das halten wir jetzt mal fest. Okay? Wenn es nichts wird mit einem Kind, der Herr bringt dir ein anderes, das dir ein Trost wird. Amen, der Herr kompensiert. So ist er. Aber jetzt lass es auch bei dir ankommen. Sogar Maria hatte ihre Schwierigkeiten mit Jesus. Als er Kind war einmal und dann als er erwachsen war sowieso wieder. Da ist dann ein Schwert durch ihr Herz gegangen, durch das Herz von der Maria. Der besten Frau aller Zeiten, ja, der besten Mutter aller Zeiten, die Gott für seinen Sohn vorbereitet hat. Sogar die hat ein Schwert durchdrungen. Als sie ihren Sohn da hängen hat sehen, am Kreuz. Jetzt hängt er am Kreuz, anstatt dass er den Thron besteigt. Er stirbt, anstatt dass er König wird. Was ist da los? Sie war sehr, sehr verwirrt. Allerdings hat es nur 3 Tage gedauert und dann ist sie aufgewacht, denn Jesus ist auferstanden und dann war plötzlich alles ganz anders. Aber wir halten mal fest, den Thron hat er trotzdem nicht bestiegen auf der Erde hier unten. Den Thron im Himmel, den hat er sehr wohl bestiegen. Aber es hat für die Maria im ersten Moment, als es hart auf hart ging, jetzt keinen Trost dargestellt. Sie war wirklich genauso gestresst. Pass auf. Wenn du Kinder hast, dann wird es immer wieder Stressmomente geben, die du dir nicht erklären kannst, die du nicht wegdiskutieren kannst, durch die du durch musst. Zähne zusammenbeißen und durch. Hinterher klärt der Herr dann wieder, was Sache war und so. Na und sogar Jesus, hör mal, ist über Nacht weggeblieben einmal. Nicht nur eine Nacht, 2 Nächte, 3 Nächte. Seine Eltern haben ihn in Jerusalem gesucht. Sie haben ihn überall gesucht, in den ganzen Spelunken und in den ganzen speziellen Distrikten der Stadt. An einem Ort haben sie ihn nicht gesucht, im Tempel. Weil sie sich gedacht haben, den hat irgendeiner entführt. Wie kann es das geben? Und dann saß er im Tempel und hat sich fortgebildet. Saß quasi in der Universität und hat dort sich vorbereitet auf seinen Messiasdienst. Na, hammermäßig. Auch Jesus hat seine Eltern ab und zu in ein wenig Stress gebracht. Wir kommen also nicht ganz drum herum. Kinder bedeuten Stress, aber der Herr kompensiert. Der Herr gibt uns Gnade, um mit der Situation umzugehen. Amen. Okay, jetzt lass mich noch ein bisschen weitermachen. Lass mich was über Erziehung sagen. Wisst ihr, hinterher ist man immer schlauer. Ich habe jetzt erwachsene Kinder. Und ich bin auch froh, dass sie erwachsen sind, ganz ehrlich. Ich bin jetzt nicht mehr so scharf drauf, hier Kinder zu erziehen. Aber ich wünsche mir jetzt so manche Sachen, die ich jetzt weiß, mit ein wenig Erfahrung, damals schon gewusst. Man hätte verschiedene Sachen anders gemacht. Lass mir ein paar ganz globale Sachen sagen. Zur Erziehung ganz allgemein. Ihr Lieben, nicht das Aussehen oder die Noten zählen so sehr, sondern was für ein Mensch dieses Kind wird. Das Wort Gottes sagt, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Also sag dem Kind, pass auf Kind, Gott belohnt gute Taten, Gott bestraft böse Taten, auch wenn dich niemand sieht. Wenn du da was klaust, Gott sieht dich sehr wohl und es hat Konsequenzen. Es hat Konsequenzen. Wenn du solche Sachen einfach rüberbringst, ja, dann ist es schon mal was wert. Musst du absichtlich machen. Bet für deine Kinder und erzieh sie entsprechend. Sag deinen Kindern, was richtig und was falsch ist und orientier dich dabei an den 10 Geboten. Wir haben einen Gott und dieser Gott ist Gott, der Herr, der ist gut, der hat die Welt geschaffen und er hat die Menschheit erlöst. Und er ist wie ein Helfer in deinen Schwierigkeiten. Du sollst nicht stehlen, sollst nicht lügen, sollst nicht neidisch sein. Diese Sachen, wenn du die dem Kind mitgibst, weißt du, das ist viel wert, es ist viel wert. Mir begegnen oft Leute, die offensichtlich nicht im Kindergottesdienst waren und die nicht entsprechend erzogen worden sind. Die lügen, was das Zeug hält, die klauen wie die Raben, wenn du nicht aufpasst, ja, und so weiter und so fort. Erzieh die. Und es ist anders. Wisst ihr, es gibt Leute im Land, die denken, dein Besitz ist ihre Beute. Das ist ganz normal, dass du arbeitest und sie kassieren. Wenn du dem Wort Gottes ihnen zeigst, du, einen Tag sollst sie ruhen und 6 Tage sollst sie arbeiten. Arbeiten. Arbeit ist Gottesdienst. Und wenn du arbeitest, dann nicht nur, wenn der Chef da ist, denn der Herr sieht dich und du arbeitest für ihn. Wenn du solche Sachen mitgibst und weitergibst, dann wird dieses Kind ehrlicher als andere, behaupte ich einfach. Dann wird es zuverlässiger als andere. Und ich sage da mal eins. Auch wenn dieses Kind dann nicht das Allerbegabteste von der Welt ist und nicht aussieht wie ein Model, wenn der Chef weiß, dieses Kind ist zuverlässig, dieses Kind lügt nicht, dieses Kind klaut nicht, wenn es dann hart auf hart geht und die Firma aus irgendeinem Grund schrumpfen muss, dann würde dich behalten. Und zwar ganz einfach nicht, weil du der beste Handwerker bist, sondern weil du ehrlich bist, zuverlässig bist, nicht neidisch bist und so weiter und so fort. Diese Eigenschaften hast, die sind mehr wert als eine Eins mit Stern. Danke für das donnernde Amen, es stimmt trotzdem. Ja. So, das hältst du also mal im Hinterkopf fest. Diese Sachen sind wichtig, sie sind Gold wert und die kannst nur du vermitteln. Denn du als Mutter und auch du als Vater, ihr habt Möglichkeiten, die andere so nicht haben. Wenn das Kind keinen Draht zum Lehrer zum Beispiel findet, weil der Lehrer irgendwie ideologisch verblitzt ist, ja, ideologisch verstrahlt ist, mit Zeugs ankommt, wo sich das Kind denkt, was ist jetzt hier los, bitte? Wie das in der Oberschule neulich war, irgendwo, ich habe es in der Zeitung gelesen, da kamen Aktivisten, die den Neuntklässern dann homosexuelle Pornos gezeigt haben, Bilder und so weiter, Magazine. Was ist das bitte für Erziehung? Ich meine, haben die einen Schuss oder was? Weißt du, da, wenn du Eltern bist und mit sowas konfrontiert bist, dann musst du als Eltern die Stimme erheben. Wir haben das seinerzeit gemacht, ich kann das jetzt nicht vertiefen. Ich habe seinerzeit bei der Direktorin meiner Kinder angerufen und gesagt, gute Frau so und so, was wird denn da durchgenommen, was soll denn das bitte? Aufklärung in der ersten Klasse, spinnt ihr oder was? Und dann haben wir uns zusammengesetzt, die Frau und ich, und haben uns unterhalten. Wir haben uns gut unterhalten. Sie hat gemerkt, ich bin kein verklemmter religiöser Typ. Die haben das dann tatsächlich bleiben lassen in Zukunft. Amen, Halleluja. Also du kannst ja ruhig die Klappe aufmachen. Du musst ja nicht sein wie Sarah oder wie Abraham, ja? Und wie ein Schaf lächeln, wenn hier gerade irgendwie hier böse Dinge getan werden. Was gut ist, was wirklich gut ist, ist das, dass Kinder bis ungefähr 19, 8, 9, 10 ein Schutzschild um sich herum haben, dass sexuelle Inhalte sie nicht angreifen. Denn ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in den großen Städten unseres Landes und auch in Amerika, es schwappt wieder aus Amerika rüber. Es kommt so viel Schwachsinn aus Amerika. Viel Gutes, aber auch viel wirklich Idiotisches. Das sind Drag Queens, die performen vor Kindergartenkindern. Eine Drag Queen ist ein Mann, der sich wie eine Frau angezogen hat, wie ein leichtes Mädchen, furchtbar aussieht, grell geschminkt ist und so weiter und sich dann lasziv bewegt vor den Kindern. Und die Eltern schleppen die Kinder zu sowas hin. Da musst du als Eltern schon speziell drauf sein. Okay, also wenn ich in so einem Kindergarten wäre, mein Kind in so einem Kindergarten wäre, dann würde ich da mal das Gespräch suchen und dann würde ich mal sagen, hey Freunde, nee, muss das wirklich sein? Weil wer soll den Mund aufmachen, wie wenn das nicht wir machen? Du sagst, ja, aber das ist unangenehm, das ist konfrontativ. Ja, es ist halt so. Ab und zu musst du einmal ein Wehe aussprechen und ein wenig in den sauren Apfel beißen. Wer, wenn nicht du? Du bist die Hand Gottes, du bist der Mund Gottes. Du musst dir deine Kämpfe schon raussuchen. Du musst nicht alles kritisieren, damit du nicht als Kritiker bekannt wirst und dann nimmt dich keiner mehr ernst. Aber manchmal, vor allem wenn du deine Position gut begründen kannst, musst du die Klappe aufmachen. Das erwartet der Herr von dir. Nicht immer, aber manchmal schon. Jesus hat viele Dinge einfach geschehen lassen. Viele Dinge nicht kritisiert. Den Ehebruch von Herodes mit Herodias und so, der Johannes dem Täufer den Kopf gekostet hat. Jesus hat nichts darüber gesagt. Über viele Sachen hat er nichts gesagt, weil er wichtigere Sachen zu predigen hatte. Aber irgendwann hat er dann, als es soweit war, den Schriftgelehrten, den Hohepriestern, den Pharisäern und so weiter gesagt, wehe ihr Heuchler. Dann allerdings haben sie ihm Schwierigkeiten gemacht und er ist dran gestorben, um wieder auferweckt zu werden. Das war alles sehr kalkuliert von Jesus. Aber das ist nicht mein Thema heute. Die Auferstehung ist ein riesiger Triumph, aber wir sprechen über die Hilfe, die der Herr dir geben will bei der Erziehung deiner Kinder. Halleluja. Bet für deine Kinder, vor allem, wenn sie schon groß sind. Wenn sie Kinder sind, dann kannst du sie erziehen. Wenn sie groß sind, kannst du sie nicht mehr erziehen. Gib ihnen Rat, wenn sie zu dir kommen, aber renn ihnen nicht nach und korrigier sie ständig. Das geht ihnen furchtbar auf den Wecker und du verlierst sie. Sind sie schon groß, dann bete erst recht für sie. Weißt du, manchmal stellt sich die Erhörung erst nach Jahrzehnten ein, auch in der Bibel. Jakob war ein Betrüger, ein Strizi, hochintelligent, aber auf den eigenen Vorteil bedacht, bis zum geht nicht mehr. Der hat dich übervorteilen können mit einem charmanten Lächeln und du hast es gar nicht gemerkt. Der hat dich abgezockt und du hast dich noch gefreut drüber. So war der drauf. Sein Bruder, der war ganz anders. Der war eher so wie der Chef von dem Assortimenten. Ja, eher ein triebgesteuerter Typ, sehen wir es mal so. Der hat sehr im Moment gelebt. Nicht vorausschauend gedacht und geplant. Hatte dann seine Probleme dadurch. Nun gut, seine Eltern haben trotzdem für Jakob gebetet. Als dann Abraham schon längst das Zeitliche gesegnet hat und Isaak ein alter Mann war, erst da ist Gott dann zu seiner Zeit zu Jakob gekommen, ist ihm erschienen und hat ihm einen neuen Namen, nämlich den Namen Israel gegeben. Es hat lang gedauert. Der hat sich erst entwickeln müssen. Die Eltern waren nicht dabei, als es zum geistlichen Durchbruch kam. Du musst auch nicht dabei sein, wenn es bei deinen Kindern zum geistlichen Durchbruch kommt. Hauptsache, es kommt dazu. Und es kommt dazu, wenn du entsprechend im Gebet dran bleibst. Also bete für deine Kinder. Wenn du gar nichts mitnimmst, bete für deine Kinder. Das ist der Satz. Denn der Herr ehrt dieses Gebet. Und denk dran, Klagelieder 2,19. Schrei bei Nacht, wenn du aufwachst und dich wälzen tust wegen deiner Kinder. Im Bett steh auf und bitte den Herrn, bis du Erleichterung findest. Und er wirkt an ihnen. Abraham hatte ein schwieriges Kind, nämlich Ismael. Der war schwierig. Der war so ein Störenfried in der Familie, dass man sich nicht mehr zu helfen wusste. Der musste weg aus der Familie. Der hat die Geschwister, speziell jetzt seinen Bruder Isaak, terrorisiert, tyrannisiert. Die Mutter kam zum Ehemann und hat gesagt, du, der tyrannisiert den Kleinen. Er ist 13, der Bub ist, der kann kaum laufen. Du, ich will nicht, dass der sich da ausleben kann dem gegenüber. Was machst du in so einer Situation? Wenn die Geschwister nicht auskommen miteinander, wenn der eine den anderen tyrannisiert, da musst du als Vater oder Mutter entschieden eingreifen. Und Gott hat, und Abraham hat es nicht gefallen. Er hat gesagt, Mensch, was mache ich jetzt mit meinem Sohn hier? Ich soll den loswerden, ich möchte aber nicht. Und er geht zu Gott und Gott sagt zu ihm, du, steck ihn ins Heim. Schick ihn weg. Dein Herz gräme sich nicht, schick ihn weg. Ja, manchmal ist es scheinbar tatsächlich dran. Manchmal gibt es das. Und vielleicht ist das eine Lösung für dich, wo du sagst, meine Kinder kommen nicht miteinander zurecht und das wird wirklich gewalttätig, das wird schlimm. Dann musst du den Störenfried loswerden. Weiter können wir das jetzt nicht vertiefen, sonst geht es zu weit in diese Richtung. Aber das war das Wort des Abraham, über Ismael bekommen hat. Schmeiß ihn raus. Schmeiß ihn raus. Vielleicht hat er ja das Alter, dass du ihn rausschmeißen kannst. Dann sorg dafür, dass er sich in deinem Nest nicht mehr wohlfühlt. Mach es schwierig für ihn. Ja. Und dann geht er schon. Er muss ja irgendwann mal auf eigenen Beinen stehen. Amen. Aber was hat Abraham gemacht? Er hat gesagt, möge doch Ismael vor dir leben. Also er hat für Ismael gebetet. Und was sagt Gott zu ihm? Gott sagt zu ihm, auch für Ismael habe ich dich erhört. Auch er wird zu was bringen. Er ist jetzt schwierig, er ist ein Krawallchaot, aber ich will meine Hand auf ihn legen und es wird etwas aus ihm werden. Es wird etwas aus ihm werden. Hast du das gehört? Auch aus deinem komplizierten, aus deinem schwierigen Kind, aus dem Kind, das du jetzt kurzfristig loswerden musst, weil es so schlimm ist in der Familie, wird der Herr segnen und wird was aus ihm werden lassen. Wenn du im Gebet dranbleibst. David hat übrigens für Salomo gebetet. In 1. Chronik 29, 19. Was hat er gebetet? Und was hat David für Salomo gebetet? Dass er ein ungeteiltes Herz haben möge vom Herrn, seine Gebote und Zeugnisse und Satzungen Gottes hält. Die Gebote, die 10 Gebote, die Zeugnisse, dass er die Gebetserhörungen, die Salomo hatte und die David hatte, nicht vergisst. David hat ihm Salomo natürlich von Goliath erzählt und von den anderen Heldentaten, die er und seine Helden gemacht haben. Die sollten sie nicht vergessen. Erzähl auch du deinen Kindern, was Gott Gutes und Großes für dich gemacht hat. Sitz dich mit ihnen zusammen, ja, auf die Couch oder sonst wo hin und erzähl ihnen einfach Storys, Dinge, die der Herr mit dir gemacht hat, wie du zum Herrn gekommen bist. Oder Geschichten mit einer Moral. Geschichten mit einer Moral. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wisst ihr, sogar die Griechen haben das schon gecheckt. Wer kennt Aesop noch aus der Schule? Die Aesop-Fabeln? Wisst ihr, das sind wichtige Dinge, die da mitgeteilt worden sind. Vom Fuchs und vom Hasen und von allen möglichen, was er halt so erzählt hat. Oder der Junge, der immer Wolf gebrüllt hat, der war Hirte, dem war langweilig, ging in die Stadt, hat gebrüllt, Wolf, Wolf. Alle haben sich bewaffnet, sind rausgerannt auf die Weide, war kein Wolf da. Dann hat der Bub gelacht, ha, ha, ha. Und eines Tages kam der Wolf dann tatsächlich, er rannte wieder in die Stadt, Wolf, Wolf, und keiner hat mehr gehört. Und die Herde hat Schaden erlitten. Schau, das sind Moralgeschichten. Aber wenn du das denen erzählst, dann lernen die was. Dann man kann ihnen nämlich auch viel dummes Zeug beibringen. Indem man zum Beispiel Drag Queens vor ihnen tanzen lässt oder so. Gute Güte. Aber wir sind jetzt mittlerweile schon bei den erwachsenen Kindern. Solange David für Salomo gebetet hat, sag ich jetzt mal, solange war es auch gut, es war lange Zeit gut mit ihm. Aber dann hat scheinbar niemand mehr für den König gebetet, weil der goldenes Zeitalter war, der hat sowieso alles richtig gemacht. Aber was ist dann passiert? Der Mann hat sich abgewendet von Gott, hat wegen seiner vielen Frauen, die er nicht haben hätte sollen, laut Wort Gottes, Götzentempel gebaut und hat dann dort Götzen angebetet und ist gescheitert. Das ist doch furchtbar. Warum? Weil zum Schluss keiner mehr für ihn gebetet hat. Oh Mann, oh Mann. Übrigens, die Sprüche von Salomos, von denen gehen viele auf den guten alten David zurück. Sein Vater hat ihm diese Dinge erzählt und er hat sie dann aufgeschrieben, eifrig, sehr clever. Also David hat viele Dinge richtig gemacht, Salomo auch. Und David hat außerdem dem Salomo noch mitgeteilt und für ihn gebetet und ihn ans Herz gelegt, dass er den Tempel Gottes bauen soll. David kam zu Salomo und hat gesagt, Bube, ich bin Milliardär, ich würde am liebsten Gott einen Tempel bauen. Aber ich darf nicht, denn ich habe zu viel Blut vergossen. Aber er hat gesagt, du sollst einen Tempel bauen, vergiss es nicht. Unterstütz das Werk Gottes, unterstütz die Gemeinde, bau mit Tempel Gottes. Das hat er seinen Kindern aufs Herz gelegt, das hat David dem Salomo aufs Herz gelegt. Legst du deinen Kindern ruhig auch ans Herz, dass man seinen Zehnten gibt, dass man finanziell unterstützt und so weiter und so fort. Es stehen nur zwei Gebete speziell für Kinder in der Bibel drinnen. Das ist einmal das Gebet Abrahams für Ismael und einmal das Gebet Davids für Salomo. Also sind die Dinge, die damals gebetet haben, sehr wichtig. Deswegen haben wir uns jetzt angeschaut. Lass mich jetzt auf noch was eingehen. Auf Lieblingskinder. Im 1. Mose 25, wir sind schon wieder im 1. Mose, da ist es so, dass Rebekka schwanger wird, nachdem ihr Mann für sie gebetet hat. Sie war 20 Jahre lang unfruchtbar. Aber jetzt hat sie Leibesfrucht unter ihrem Herzen und man stellt sie fest, sie kriegt Zwillinge, aber die stoßen sich im Herzen, die kappeln sich bereits im Mutterleib. Und die hat sich natürlich gedacht, was habe ich falsch gemacht, dass die sich schon im Mutterleib bekämpfen? Liegt irgendwie eine Sünde von mir vor oder was ist los? Sie geht zum Propheten und der Prophet sagt, zwei Stämme kämpfen mit deinem Herzen gegeneinander, die ringen miteinander. Und der eine, der wird den anderen beherrschen und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wenn du das hörst, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Auf wem ruht dann deine ganz besondere Aufmerksamkeit? Auf dem Jüngeren. Der ist also der Besondere. Und dann werden die Kinder geboren und tatsächlich, der Ältere, der sieht haarig aus wie ein Mantel, heißt es im Wort Gottes. Ganz behaart. Sieht aus wie ein Tier. Und so ähnlich ist er auch drauf. Sehr, sehr triebgesteuert. Sehr aufbrausend und so ist dieser Mann. Der andere dagegen, der kommt schon mit einem perfekten Scheitel quasi auf die Welt. Mit einem charmanten Lächeln. Er ist ein gesitteter Mann, heißt es da. Ein Strizi, haben wir ja schon gehört, dass er war, dass er seinen Bruder ausgetrickst hat und so weiter und so fort. So, der eine, der war sehr impulsiv und der andere, der war sehr, sehr clever und hat genau abgecheckt und hat genau gewusst, wie er sich da jetzt einen Vorteil verschaffen kann. Hat er gemacht. Und entsprechend hat dann der Jüngere dem Älteren das Erstgeburtsrecht abgetrickst. Und so, das war also, da ist schon schlechtes Blut reingekommen in die Beziehungen. Und zum Schluss war es dann so, dass Jakob auch noch dem Esau den väterlichen Segen geraubt hat. Er hat sich einfach als Esau verkleidet und dann hat der Vater ihn gesegnet, als wäre er der Erstgeborene. Und er hat also diesen dicken, fetten Segen bekommen und Esau hat nichts mehr bekommen. Er ist übervorteilt worden. Schwierig. Der eine Sohn übervorteilt den anderen. Es ist schon fast ein Replay von Kain und Abel. Denn Esau sagt jetzt, bald stirbt der Bach. Und wenn der Papa tot ist, dann schicke ich den Jakob hinterher. Ich bringe ihn um, ich lege ihn um. Also ein Replay von Kain und Abel. Furchtbar. Und die Eltern merken das, speziell die Mutter Rebekka merkt das. Und sie merkt, ja, da gibt es jetzt Rabatz. Der eine, der tyrannisiert den anderen, nachdem der andere den einen übervorteilt hat. Das ist also ganz schwierig. Der Störenfried geht nicht. Also muss derjenige, der nicht der Störenfried ist, verschwinden. Einer muss gehen. Seinerzeit musste Ismael gehen und jetzt muss nicht Ismael gehen, jetzt muss Jakob gehen. Ihr Lieblingskind muss jetzt gehen. Apropos Lieblingskind. Es steht ausdrücklich in der Bibel drinnen, 1. Mose 25, dass die Eltern Lieblingskinder hatten. Ja, was fällt denn denen ein? Die Mutter ist ganz klar, das Lieblingskind der Mutter ist natürlich der, der die Verheißung hat. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen, der Jüngere natürlich. Und der Vater, der liebt den Älteren, weil das einfach ein Bursch, ein kernlicher Bursch ist, verstehst du? Hat einen so schön gezwirbelten Schnurrbart und überhaupt. Außerdem kann der gut kochen, der kann richtig gut kochen. Jakob, der kocht Linsengericht und so Zeug, hör mir auf, aber der Esau, der kann kochen, der serviert Wildbretu, da geht dir also, wie gesagt, das Herz auf, da wässert dir der Mund. Ah, der kann das. Und so liebt also der Vater den Esau und die Mutter liebt den anderen. Und es ist nicht gut, es ist nicht gut, Lieblingskinder zu haben. Pass auf, es wird immer so sein, dass du mit einem Kind besser auskommst als mit dem anderen. Und wenn du 12 Kinder hast, dann kommst du mit einem Kind, mit dem Josef nämlich, besser aus als mit den anderen 11. Die vielleicht alle Strizis sind, wie die Geschwister von Josef seinerzeit. Aber sei nicht so dumm wie Jakob seinerzeit und mach dem Josef einen bunten Rock, bevorzug also nicht einen vor den anderen. Denn wenn du das magst, dann werden die anderen neidisch auf den und dann machen sie ihm das Leben zur Hölle. So, deswegen sei nett zu allen, behandle sie alle gleich. Und im Verborgenen kannst du die Strippen schon ziehen. Schau, Abraham war sehr, sehr clever in diesen Dingen. Er hat die Fehler von Isaak und von Jakob nicht gemacht. Abraham, der hat gewusst, das Kind der Verheißung ist Isaak. Isaak wird der Haupterbe der Firma. Der erbt mal die Firma, der managt das Ganze mal, der ist der, auf dem die Verheißung ruht. Auf dem muss ich mein Augenmerk ruhen lassen, den muss ich besonders erziehen. Aber er hatte noch andere Kinder von den Nebenfrauen seiner Zeit. Was hat er mit denen gemacht? Denen hat er Geschenke gegeben. Er hat nicht gesagt, Bub, wenn du so wärst wie der Isaak, dann könnten wir mal drüber reden. Ja? Er hat da kein böses Blut entstehen lassen, sondern er hat ihnen Geschenke gegeben. Wer freut sich über Geschenke, außer mir? Na, natürlich. So, der hat also Geschenke verteilt und dann hat er sie fortgeschickt. Er hat sie nicht mit leeren Händen gehen lassen, sondern er hat gesagt, so Bub, hier hast du deine 10.000, oder er war ja Multimillionär, hier hast du deine 50.000, fang eine Firma an, aber nicht bei uns hier, sondern da drüben, schau 200 Kilometer weiter, da kenne ich jemanden, da, das ist dein Platz, geh auf Wiederschauen, wir sehen uns zu Weihnachten. So hat er das gemacht, sehr clever. So hat er die also weggeschickt, bis sie alle weg waren und Isaak allein in Ruhe hat erben können. Clever. Natürlich hatte der auch ein Lieblingskind, nämlich den Isaak, das Kind der Verheißung. Aber er hat sich allen gegenüber fair verhalten und er hat kein Kind bevorzugt. Sei du genauso clever. Erkenn du ruhig die Begabung deiner Kinder, aber bevorzug du keines. Also das ist ziemlich gutes Zeug, was ich hier ablasse heute Morgen. Die Mutter, die liebt den Jakob, weil der einen geistlichen Draht hat. Der Vater liebt den Esau, weil der so gut kochen kann. Dass dann ausgerechnet Esau über ein Essen gestolpert ist. Ihr wisst schon, er kam ja mal erschöpft von der Jagd heim. Ich bin am Verhungern, verkauf mir was. Denn er wusste, bei seinem Bruder kriegt er nichts umsonst. Ja. Er muss das kaufen, bei seinem Bruder muss er es kaufen. Verkauf mir dieses Linsengericht, dieses rote Zeug da, diese rote Pampe hier da, dieses rote da. Und er sagt, gib mir dein Erstgeburtsrecht. Und er sagt, ja, wegen mir, was nützt mir das jetzt, wo ich am Sterben bin. Wir sehen, dass dieser Esau also ein Dramakönig war. Denn ich meine mal wirklich, ganz ehrlich, Esau, ehrlich, wir müssen jetzt die Ambulanz rufen und wir müssen nicht rüberfahren zu deinem eigenen Kühlschrank, diese 2,50 Meter oder 3. Totaler Witz, ja? Ein Dramakönig, sei du kein Dramakönig, erkenne aber, wenn deine Kinder Dramakönige sind. Oder Königinnen, soll es ja auch geben. Oh Mann. Erbstreitigkeiten. Ich habe ja eigentlich schon drüber geredet, hey, was soll das? Ich habe ja schon drüber geredet, mehr oder weniger. Esau gegen Jakob wegen Erbstreitigkeiten, wegen des Erstgeburtsrechts. Ja? Der eine hat den anderen ausgetrickst, jetzt hat der eine doppelt so viel geerbt wie der andere. Denn das war eben das Recht des Erstgeborenen, dass er doppelt so viel bekommt wie alle anderen. Und wenn es 2 gibt, dann teilt die nicht 50-50, sondern dann bedeutet das, der eine kriegt 60% oder 66,66666 und der andere 33,333. Ein Drittel in anderen Worten. Ja, und das ist natürlich dann schon viel wert, so ein Erstgeburtsrecht. Die Mutter wollte, dass ihr Liebling mehr bekommt als der andere. Sie hat den Vater deswegen manipuliert. Sie hat ihren Sohn angestiftet, den Bruder auszutricksen. Mutter, mach sowas nicht. Überlass es dem Herrn. Wenn der Herr sagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, der Jüngere wird der Cleverere sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen, dann überlass dem Herrn, diese Situationen herbeizuführen und helf dem nicht nach. Denn sonst verlierst du sie an einem Tag alle beide. Der eine ist ewig zornig auf dich, weil er weiß, du hast ihn manipuliert. Und auf dem anderen, und der andere ist ewig zornig, weil er verschwinden musste und er hat nichts von seinem Erbe, so wie Jakob ja die längste Zeit davonlaufen musste. Und nichts davon hatte die nächsten 20 Jahre von seinem Erstgeburtsrecht. Also, bet für deine Kinder, damit die sich einmal nicht streiten. In einer von vier Erbgemeinschaften gibt es Streite, bis vor das Gericht geht. Bete dafür, dass du mit deinen Geschwistern gut auskommst und dass es da keine Erbstreitigkeiten und Schwierigkeiten gibt. Amen. Noch bevor überhaupt sowas dann passiert. Okay, noch was Wichtiges. Denn meine Botschaft heißt ja ein wenig heute, der Kampf um unsere Kinder. Im 1. Samuel, Kapitel 1, treffen wir auf eine Frau namens Hannah, die keine Kinder bekommen kann, auch wenn ein Problem hat, Frucht zu tragen. Aber sie bittet den Herrn und macht einen Deal mit ihm. Und dann ist es so, dass sie schwanger wird. Und sie verspricht, dass sie dieses Kind dann als Diener dem Tempel überlässt. Also als Diener dann dem Hohepriester überlässt. Das macht sie. Herr, gib mir ein Kind und ich weihe es dir zurück. Jetzt müssen wir wissen, dass der Tempel seiner Zeit kein guter Ort war. Eli war zwar ein Mann Gottes, aber seine Söhne, die waren dermaßen schlecht, der hat ihnen nie Grenzen gesetzt. Du, die haben gehurt mit den Mitarbeiterinnen im Tempel. Die waren korrupt, die haben sich bereichert an dem Opfer der Leute. Die haben da kassiert wie verrückt. Und was hat Eli gemacht? Der hat jetzt gerufen, seine Kinder, und hat gesagt, ihr Kinder, lasst es, das sollt ihr nicht machen. Hört auf. Das war alles. Der hat sie nicht gefeuert. Der hat nicht gesagt, hey Freunde, so nicht. Der hat nicht mal auf den Tisch gehauen. Der hat es einfach geduldet. Manche Sachen dürfst du nicht dulden, hast du das gehört? Wenn dein Sohn dich überrascht am nächsten Morgen mit einer jungen Frau, die da einfach reingekommen ist und jetzt bei ihm übernachtet hat und du hast nichts damit bekommen, also hast nichts mitbekommen, weißt du, was du da machst? Du sagst, hey, junge Frau, du kommst mir hier nicht mehr her, dich brauche ich hier nicht mehr. Wenn du nur mal kommst, dann kriegst du von mir, du hast hier Hausverbot, ja, und dann, wenn du nur mal kommst, Hausfriedensbruch und ich lasse dich von der Polizei abtransportieren. Zack, plötzlich ändert sich das Verhältnis und er steht wieder auf den Beinen. Ansonsten fahren die mit dir Schlitten. Danke für das Donner der Amen, stimmt trotzdem. Manchmal musst du solche Sachen machen. Es ist nicht angenehm, aber dann heißt es hinter dir. Aber da war ich jetzt ja gar nicht. Wo war ich jetzt eigentlich? Ich war bei der Hannah, genau. Und es war ein ziemlich obszöner, ziemlich unzüchtiger Ort seiner Zeit, dieser Tempel. Und jetzt verspricht Hannah, eine heilige Frau Gottes, ihren Sohn in diese Umgebung zu geben. So ungefähr so, wie sie gibt es ihn in einen Kindergarten, in dem Drag Queens tanzen. Oder in eine Schule, in der völlig verblitzte Lehrer hier ideologisches Zeug verzapfen. Eine schwierige, schwierige Umgebung. Oder wo die Mitschüler aufeinander losgehen und so weiter. Das soll es ja alles geben. Eine sehr schwierige Umgebung, sehr schwierige Situation. Was nun? Ich sehe hier was Phänomenales. Samuel kommt in diese böse Umgebung und er wird bewahrt. Er wird bewahrt. Die böse Umgebung färbt nicht auf ihn ab. Sie vernichtet ihn nicht. Sie färbt nicht auf ihn ab. Er wird bewahrt von Gott. Und von Kindesbeinen an schon ist der Herr so sehr mit ihm, dass alle anderen Distanz zu ihm waren und ihn respektieren. Als jungen Burschen schon, im Alter von 12 oder 13, spricht der Herr zu ihm prophetisch und keines der Worte, das er sagt, fällt auf den Boden oder erfüllt sich nicht, sondern alles, was er sagt, erfüllt sich. Wisst ihr, einen Eindruck oder ein Wort für jemanden, das geht im Dutzend billiger. Das gibt es ja oft, laufend. Aber bei Samuel war es so, dass sich das auch noch erfüllt hat. Es ist passiert, was er gesagt hat. Und die Leute haben das gemerkt. Es hat ihn alles geschützt. Gott hat einen Schutzschirm um ihn herum gebaut. Finde ich interessant, finde ich wichtig, finde ich gut. Wenn du für deine Kinder betest, und Hannah hat natürlich für ihren Samuel gebetet, dann wird der Herr seinen Schutz geben. Sie werden in der Schule sicher sein, im Kindergarten sicher sein, an anderen Orten sicher sein. Und sie werden es zu was bringen. Samuel ist einer der größten Männer Gottes aller Zeiten geworden. Der ist ein König, Priester und Prophet vor der Zeit gewesen. Also König war er jetzt nicht, aber er war Richter. Ein Richter, Priester, Prophet, phänomenal. Und er hat das Land geprägt, obwohl er in einer schlimmen Umgebung auch groß geworden ist. Gebet funktioniert, Gebet hilft, sagen wir mal Amen. Das Gebet einer Mutter für ihr Kind. Du hast keine Ahnung, was dein Gebet alles bewirken kann. Deswegen bleib dran, sag mal mit mir, bleib dran. Amen. Vater und Mutter ehren, in der Jugend gehorchst du ihnen, den Eltern. Und wenn du schon älter bist als Erwachsener, ehrst du deinen Vater dadurch und deine Mutter dadurch, dass du dich um sie kümmerst. Nicht einmal im halben Jahr anrufst, sondern öfter mal schaust, wie es ihnen geht. Dass du dich im Alter um sie kümmerst. Naomi war eine Witwe, hatte auch keine Söhne mehr, aber sie hatte eine Schwiegertochter, Ruth. Ein Moabiter-Mädchen, das sich zum Gott Israels bekehrt hat. Die hat einen phänomenalen, guten Mann geheiratet. Ein Mann, der nicht nur gottgläubig war, sondern auch noch wohlhabend. Es gibt viele Gottgläubige, die nicht unbedingt wohlhabend sind, aber da hat sich also beides getroffen. Das Beste aller Welten, ja? Und der hat gemerkt, was sie für eine Frau ist. Obwohl sie keine Israelitin war. Der hat es mitbekommen. Der hat mitbekommen, wie Ruth sich um Naomi, um die alte Frau gekümmert hat. Beide waren mittellos, aber Naomi war schon alt. Ruth hat für beide gearbeitet und hat sich um diese Frau gekümmert. Das hat der Boas mitbekommen, dieser reiche Mann. Und er hat sie deswegen geheiratet. Er hat gesehen, wie sie mit ihrer Schwiegermutter umgegangen ist, dass sie sich um sie kümmert. Und es ist gut. Amen. Wenn du noch nicht verheiratet bist, ja, noch im jugendlichen Alter bist und dir denkst, wann kommt endlich der Richtige? Junge Männer schauen durchaus, wie die Mädels so drauf sind und wie sie sich mit ihren Eltern und mit abhängigen Leuten verhalten. Kümmern sie sich oder wie sind sie drauf? Und das kann die Entscheidung durchaus, ja, beeinflussen. Es heißt nicht, dass man Eltern herzlich lieben soll. Habt ihr das schon mal mitbekommen, dass in der ganzen Bibel das nicht gefordert wird? Außer allgemein, du sollst alle Menschen lieben, schon klar. Aber nicht, du sollst deine Eltern besonders herzlich lieben. Dann ist es nämlich in manchen Fällen besonders schwierig. Denn manche hatten keine guten Eltern. Dieses herzlich lieben ist nicht ausdrücklich gefordert. Kann schwierig sein, wenn es eine Missbrauchshistorie gab oder eine Gewalthistorie. Du sollst sie aber ehren. Und ehren tust du sie dadurch, dass du dich im Alter um sie kümmerst. Das Wort Gottes sagt sogar, wenn du dich im Alter um deine alten Eltern kümmerst, dann wird sich, wenn du mal alt bist, jemand um dich kümmern. Dann wirst du nicht vor der Zeit sterben. Stell dir Wort Gottes. Aber ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, darauf einzugehen. Mir ist die Zeit leider davon gelaufen. Wir sind jetzt am Ende. Halleluja. Ich möchte die Gelegenheit geben, wenn du Jesus noch nicht im Herzen hast, noch kein Kind Gottes bist, noch keinen himmlischen Vater hast, dann bete jetzt einfach mit. Lade ihn in dein Herz ein und dann folg ihm nach. Bet mit. Wir sagen alle miteinander. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz. Und mach mich neu. Amen. Wenn du das von Herzen mitgebetet hast, bist jetzt auch du ein Kind Gottes. Gottes Segen. Amen.